Hallo, ihr lieben Schwestern, ihr lieben Brüder der JDB-Gemeinschaft. Schön, wieder bei euch zu sein. Manche von euch haben sich ja in der vergangenen Woche schon zu Kleingottesdiensten getroffen. Ich habe gehört, ihr hattet eine super Zeit. Ich freue mich. Aktuelle Infos über unsere Kleingottesdienste findest du unter www.jeb-news.de. Da schau rein, da sind immer aktuelle Informationen zu Treffen, zu kleinen Gottesdiensten und wie auch immer wieder nächste Schritte weitergehen. Wenn wir in der Bibel lesen oder auch manches Mal Worte von Christen hören, dann hören wir immer wieder den Ausspruch über lebendiges Wasser, dass Gott uns lebendiges Wasser gibt. Gottes lebendiges Wasser, was ist das überhaupt? Diese Worte werden oft gebraucht. Ich habe festgestellt, dass manches Mal, wenn Menschen gefragt werden, was ist das denn überhaupt, lebendiges Wasser, dass sie das gar nicht klar erklären oder definieren können. Das würde ich mir gerne mit euch zusammen heute einmal anschauen. Lebendiges Wasser von Gott, was ist das? Und auch, wie empfängt der Durstige dieses lebendige Wasser von Gott? Weil es steht ja immer wieder geschrieben, dass dieses lebendige Wasser für Durstige ist. Und sie werden immer wieder eingeladen von Gott, dieses lebendige Wasser zu trinken. Das will ich gerne heute mit euch einmal anschauen. Bevor ich das tue, will ich euch erst einmal eine Person vorstellen, die das lebendige Wasser verspricht, die immer wieder sagt, ihr könnt es haben. Und diese Person ist Jesus. Aber diese Person Jesus, er ist ja nicht irgendwer. Wir haben am vergangenen Sonntag uns angeschaut, wie Jesus zurück zum Vater ist. Himmelfahrt, die Rückkehr des Königs. Wir hatten festgestellt, dass Jesus, als er auf diese Erde kam, seine Königswürde, seinen Königsmantel, seine Krone und auch seine Allmacht abgelegt hatte und ein Mensch wurde wie wir. Er, der König war und auf dem Berg Gottes in der ewigen Welt, im Reich Gottes, auf dem Berg Zion, ja bereits König war, als König geweiht war. Und dann kam er auf diese Erde, ganz den Bedingungen der Menschen unterworfen. Er wurde Mensch wie wir, sodass der Heilige Geist, den Geist von Jesus sogar, in den Leib der Maria hineinbringen musste. Und dort wuchs Jesus dann als Baby heran. Wir haben das besprochen. Hör dir das einfach von letzter Woche nochmal an. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Ich habe dort bei ungefähr Minute 28 gesagt, dass wir mit Jesus in die himmlischen Örter versetzt sind. Das steht natürlich in Epheser 2, Vers 6. Versprecher, ich hatte Hebräer 2, Vers 6 genannt. In meinen Unterlagen stand natürlich Epheser 2, Vers 6. Also nur das so als Korrektur. So, also wer ist dieser Jesus, der ja inzwischen wieder Himmelfahrt, was wir gefeiert haben in dieser Woche, zum Vater zurückgegangen ist, dort wieder in seine Königswürde und Herrschaft eingesetzt wurde zur Rechten des Vaters. Dieser Jesus kommt dann ungefähr 100 Jahre später oder also im nicht ganz, nicht richtig gesagt, dieser Jesus kommt so um die erste Jahrhundertwende auf die Insel Patmos zu Johannes und Johannes empfängt dort von Jesus die Offenbarung des Johannes. Wenn wir Offenbarung Kapitel 1 anschauen, da steht geschrieben, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und in Offenbarung 1, Vers 8 sagt Jesus zu Johannes Folgendes. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott. Er, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Also Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Eigentlich steht dort, ich bin, ego, emi. Jesus hätte auch einfach sagen können, emi, ich bin das Alpha und das Omega. Aber Jesus benutzte die alte Jahwe-Formel aus dem Alten Testament, als Mose beauftragt wurde, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Dann sagte Mose zu Gott, Was soll ich dem Volk Israel sagen, wer mich gesandt hat, wer mich geschickt hat? Und Gott sagt zu ihm, sage ihnen, ich bin, hat dich geschickt. Der Seiende hat dich geschickt. Und Jesus sagt, ich bin dieser Ich Bin. Ich bin, ich bin, Ego Emi, das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott. Er sagt, er ist Gott, der ist, zur Zeit da ist, der war schon von Ewigkeit und der auch wiederkommen wird, der Allmächtige. Da haben wir wieder dieses Wort Pantokrator, das heißt Herrscher über alles. Jesus sagt, ich bin dieser Pantokrator, dieser Herrscher über alles, der Allesbeherrscher, derjenige, der alles zusammenhält. Bei uns wird in der Bibel einfacher genannt Allmächtiger. In Offenbarung 21, Vers 6 sagt Johannes, und da sind die Dinge der Weltgeschichte so ziemlich, dieses Erdballs und alles ziemlich zum Ende gekommen. Da sagt er in Offenbarung 21, Vers 6, Johannes, und er, also Jesus, sprach zu mir, es ist geschehen, also es hat sich alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wieder sagt Jesus zu Johannes, Johannes, wie am ersten Kapitel, so jetzt auch in den Schluss hinein der Offenbarung, Johannes, ich bin, Ego Emi, ich bin der Allmächtige. Ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega sind ist der erste und letzte Buchstabe im Alphabet. Und Jesus sagt dem Johannes, ich bin der Anfang, also der Beginn, der Ursprung von allem Sein, ich bin das. Und ich bin das Ende, sagt er hier in Offenbarung 21, Vers 6. Das Ziel, ich bin es. Und er sagt dann weiter in Offenbarung 21, Vers 6, dieser Jesus, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wörtlich heißt es sogar, ich werde dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Was ist diese Quelle des Wassers des Lebens? Jesus sagt, das bekommst du umsonst. Da steht in dem Fall nicht Charis, sondern steht Dorian als Geschenk. So, du gehst her und gibst jemand ein Geschenk und du sagst, du, das war aber sehr teuer, was kann ich dir als Gegenleistung geben oder sollte ich nicht vielleicht doch bezahlen? Nein, es ist Geschenk. Und Jesus sagt, dieses lebendige Wasser gebe ich jedem, der möchte, als Geschenk. Ich finde das sehr, sehr stark. Jesus sagt, ich bin das, der den Durst in deinem Leben stillen will mit diesem lebendigen Wasser. Aber er hat mehr für dich und mich in Bezug auf diese Dinge zu sagen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Jesus verspricht also denen, die zu ihm gehören, nie wieder zu dürsten. Das ist schon eine starke Aussage. Er sagt, du wirst nie wieder dürsten, wenn du mein Wasser bekommst. Nie wieder. In Johannes 4, wir haben uns das in einer anderen Begebenheit in den vergangenen Wochen schon mal angeschaut, da ist Jesus im Gespräch mit der Frau aus Samaria. Sie sitzen dort um die Mittagszeit an einem Brunnen, der Jakobsbrunnen genannt wird. Das ist, weil Jakob ihn mal für seine Familie gegraben hatte. Und Jesus sagt zu dieser Frau, du gib mir doch bitte was zu trinken. Und die Frau ganz erstaunt und sagt, wie kannst du mich bitten, dir etwas zu trinken zu geben? Du bist doch ein Jude und ihr Juden habt doch mit uns Samaritanern überhaupt nichts am Hut. Ihr meidet uns doch. Wieso bittest du mich, dir trinken zu geben? Jesus, und ich lese es euch mal, Johannes 4, Vers 10, was Jesus so zu sagen hat und auch die Frau. Jesus, also Johannes 4, die Verse 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Nachdem sie also gesagt hatte, wieso bittest du mich um Wasser? Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ist doch schon krass. Hättest du mich gebeten, aber er sagt, wenn du es kenntest, und wenn du es wüsstest, aber er sagt, du kennst das nicht, deshalb kannst du mich ja auch nicht bitten. Du weißt auch nicht, worum es geht, deshalb kannst du mich auch nicht bitten. Aber wenn du mich bitten würdest, gib mir zu trinken, so sagt, dann hätte ich dir lebendiges Wasser gegeben. Lebendig ist das Wort Zao. Er sagt, nichts Totes, etwas, was Leben hat, was Kraft hat, was Energie hat. Das Wasser würde ich dir geben. Es ist klar, dass die Frau im ersten Moment gar nicht versteht, was sie davon halten soll oder warum es da geht. Vers 11 heißt es weiter, die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Ist doch eine gute Frage. Woher hast du das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus. Seine Söhne und sein Vieh tranken aus diesem Brunnen. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Jeder, der von diesem Wasser, aus diesem Brunnen, den Jakob gegraben hat, trinken wird, egal wie oft. Und im Griechischen steht geschrieben, du kannst permanent immer wieder trinken, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Du wirst immer wieder Durst haben, wenn du von diesem Wasser trinkst. Dieses Wasser stillt nicht ewigen Durst. Jeden, also sagt Jesus, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Es ist irdisch, es ist vergänglich. Und dann Vers 14 sagt er etwas. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Also wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, da steht geschrieben, in unseren Übersetzungen ist das, da steht nur den wird, aber im griechischen Grundtext heißt es, den wird keinesfalls nicht dürsten in Ewigkeit. In das griechische Wort ist eis hinein. Also er sagt, dieses Wasser, dieses ewige Wasser, dieses lebendige Wasser, das ich dir gebe, das du aufnehmen würdest, das wird dich begleiten und wird hineinfließen in die Ewigkeit und wird dich begleiten und hineintragen, bis du eines Tages in der Ewigkeit bist. Dieses Wasser, das ich dir gebe, wird niemals mehr aus deinem Leben, aus deinem Sein verschwinden. Es ist dein täglicher Begleiter, bis du einmal im Reich Gottes landest. Wie stark, wie grandios. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird keinesfalls nicht dürsten in Ewigkeit, griechisch in den Äonen hinein, in das Zeitalter hinein, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das ist noch stärker, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also Jesus sagt, dieses lebendige Wasser, das er uns anbietet, das er uns geben möchte. Dieses lebendige Wasser stillt nicht nur unseren Durst, sondern es wird in uns zu einer Quelle, das anfängt, nach außen hinaus zu fließen, auch in diese Welt zu fließen. Wir schauen uns das noch einmal an. Das Wasser, das ich ihm geben werde, Johannes 4, Vers 14, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das hinein ins ewige Leben quillt. Und da ist dieses, es quillt und quillt und quillt, es fließt und fließt unaufhörlich, wie stark. Jesus sagt, dieses lebendige Wasser gehört jedem Menschen. Was ist aber denn nun das lebendige Wasser? Was ist dieses lebendige Wasser? Ich glaube, dass Jesus selbst es am besten erklären kann. In Johannes 7 lesen wir von Jesus, dass er auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem ist. Dort sind sehr viele Menschen aus allen Völkern und allen Nationen zusammengekommen. Und er redet zu den Menschen. Er lehrt sie über die Dinge des Königreiches Gottes. Er spricht auch ganz stark zu ihnen über seine persönliche Beziehung, die er mit dem Vater hat. Und er sagt, alles, was ich tue, kann ich nur tun, weil der Vater in mir lebt. Er sagt, der Vater, der in mir lebt, der tut diese Werke. Von mir selbst heraus kann ich nichts tun. Und er hat gesagt, wie auf diesem Laubhüttenfest, immer wieder gibt es auch die Geistlichkeit und die religiösen Menschen, die ihn versuchen, in Diskussionen hineinzuziehen. Und in Johannes 7, Verse 37 bis 39, erklärt Jesus, was dieses lebendige Wasser ist. Vers 37 in Johannes 7 heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, hallo, hast du Durst? Hast du Hunger? Alles, was du bisher unternommen hast in deinem Leben, hat dich nicht wirklich befriedigt? Hat dich nicht wirklich zur Ruhe gebracht? Möchtest du, dass der Durst deiner Seele wirklich gestillt wird, dass der Hunger deiner Seele gestillt wird? Dann solltest du genau zuhören. Jesus sagt, ich biete dir lebendiges Wasser an, damit dieser Hunger und Durst für immer bis in die Ewigkeit hinein gestillt werden kann. Also an dem letzten Tag sagt er, wen dürst, wenn jemand dürstet, hallo, hast du Durst? So komme er zu mir und trinke. Also Jesus sagt, wenn man dieses lebendige Wasser haben möchte, dann muss man sich an ihn wenden. Dann muss man zu ihm kommen. Dann komme er zu mir und trinke. Vers 38, aber damit hat er noch nicht gesagt, was das lebendige Wasser ist. In Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir haben das erst schon kurz angeschnitten. Also wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, er sagt, jeder, die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich finde das sehr interessant, dieses Wort hier aus seinem Leib, da steht aus dem Innern, wörtlich heißt es, aus dessen Bauch. So ist es der Grundtext, aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da kommt nicht nur irgendwie ein Plätschern eines Wasserhahnes oder ein Plätschern in der Badewanne. Nein, er sagt, aus dir heraus werden Ströme hervorkommen. Ströme, die aus dir heraus fließen in diese Welt hinein. Und dann heißt es in Vers 39, und jetzt erklärt er, was diese lebendigen Ströme sind. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also Jesus war noch nicht gestorben, er war noch nicht begraben, noch nicht auferstanden. Er hat noch nicht die Sühnung für unsere Schuld und Sünde vollbracht, aber auch unsere Wiederherstellung und unsere Verherrlichung. Er hat ja nicht nur für, ist ja nicht nur für die Sühnung unserer Sünden gestorben, sondern damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in Christus. Das heißt, dass wer zu Jesus kommt, ist vor Gott genauso gerecht gesprochen, steht genauso gerechtfertigt vor Gott, dem Vater, da wie Jesus selbst. Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, also diese lebendigen Ströme, die wir empfangen, die unseren Durst stillen, aber die wiederum auch zu einer Quelle, zu Strömen sogar in uns werden. Er sagt, dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Noch war der Geist nicht da, wie ich schon sagte, weil Jesus ja die Erlösung noch nicht geschaffen hat, weil Jesus auch noch nicht verherrlicht war. Jesus musste nicht nur für unsere Erlösung Vorsorge treffen, sondern er musste auch wieder verherrlicht werden, damit dieses Ganze in Kraft tritt. Er musste auch wieder als König, als Herrscher, als Allmächtiger eingesetzt werden von seinem Vater. Sonst hätte das mit dem lebendigen Wasser nicht geschehen können. Also man kann es so sagen, der Heilige Geist in dir und auch in mir, dem Glaubenden, ist das lebendige Wasser. Ich möchte euch gerne noch eine Aussage von Jesus vorlesen, weil Jesus immer wieder über diese Dinge auch spricht, auch über den Heiligen Geist. In Johannes 14, die Verse 15, 16 und 17 sagt er Folgendes, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also hier steht Entole, das ist nicht Dogma, das ist nicht etwas Starres. Ich gebe dir ein Dogma und das hältst du gefälligst, das befolgst du gefälligst. Entole, dieses Wort benutzt Jesus und auch Gott, auch in den 10 Geboten. Es ist dieses, ich gebe dir Worte, die in dich eingehen, Worte, die sich eins machen mit deiner Person. Das erinnert uns an Hebräerbrief, dieser neue Bund. Ich werde meine Worte und meine Gesetze in ihre Herzen hineinlegen, in ihre Gedanken hineinlegen. Ich werde das dort reinschreiben und ich werde machen, dass ihr darin lauft. Also wir sehen, ganz stark ist Gott der Akteur. Also wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wir denken bei halten immer, ich muss etwas einhalten. Aber im griechischen Grundtext das Wort ist festhalten. Das, was Gott mir versprochen hat, an Zusagen, an Verheißungen, an Dingen. Er sagt, halte das fest. Es gibt Umstände in deinem Leben. Es gibt Probleme in deinem Leben. Es gibt Situationen, die wollen dir das, was ich dir versprochen habe, rauben. Vielleicht hast du kein Gefühl mehr und keinen klaren Willen mehr. Vielleicht ist in deinen ganzen Gedanken Tohu Wabohu. Aber Gott sagt, halte fest, was ich dir versprochen habe. Denn das, was ich dir versprochen habe, werde ich niemals zurücknehmen. Ich werde das niemals zurücknehmen. Das ist mein Versprechen an meine Kinder für immer und für ewig. Er sagt, halte das fest. Das ist es, worum es hier geht. Und Vers 16 sagt er, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich werde den Vater bitten. Das griechische Wort für bitten hier ist erotao. Und es bedeutet, wird bei uns bitten übersetzt. Es gibt ein anderes Wort, das heißt aiteo. Das wird in unseren Bibelübersetzungen auch mit Bitten übersetzt. Zum Beispiel sagt Jesus, in Zukunft werdet ihr selbst den Vater bitten. Da steht also nicht dann erotao, sondern da steht aiteo. Aiteo ist eine Bitte, die jemand an eine Person richtet, die höher gestellt ist als man selbst. Das heißt also, da ist jemand, der hat mehr Autorität, der hat mehr Macht. Und ich wende mich mit meiner Bitte an ihn, dass er mir hilft oder dass diese Dinge geschehen. Das ist also, aiteo ist die Bitte eines Geringeren, obwohl es hier nicht um Abwertung und um Nicht-Wertschätzung geht, sondern ich bin nicht in der Lage, das zu erfüllen, das zu tun, das herbeizubringen. Und deshalb, aiteo, bitte ich dich, Gott, dass du das tust. Wenn es aber um Jesus und den Vater geht, da sprechen sie miteinander, da heißt es, wenn Jesus bittet, da ist erotao. Da heißt es, da findet ein Austausch auf gleicher Ebene statt. Sie haben beide Macht, sie sind beide in derselben Position. Und wenn es um Jesus geht, um Bitten, dann steht dort erotao. Er spricht mit dem Vater Auge in Auge. Während aiteo sagt, wir sprechen aufschauend, sage ich mal, zu Gott, der in der Lage ist, zu helfen und auch immer helfen möchte. Und ich werde den Vater bitten, erotao, in meinem Gespräch mit dem Vater werde ich mit ihm sprechen, dass er euch einen anderen, oder habe ich auch gesprochen, dass er euch einen anderen Beistand, einen anderen Parakletos gibt. Also Jesus, solange er auf der Erde war als Mensch, war er der Beistand der Jünger. Er war mit ihnen unterwegs. Aber er sagt, ich werde zum Vater zurückgehen und ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. Dieses bei euch sei, das griechische Wort ist meno und bedeutet wohnen. Ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch wohne, eigentlich in euch wohne in Ewigkeit. Ich gebe euch dieses Wort anderen Beistand, fand ich auch sehr, sehr, sehr gut, das erklärt. Das griechische Wort für anderen, hier in dem Fall Beistand, ist allos. Allos bedeutet ein anderer, ein weiterer oder zusätzlicher. Also im Gegensatz zu heteros, ein qualitativ anderer oder ein Fremder. Also Jesus sagt nicht, ich gebe euch einen heteros Beistand, also einen qualitativ anderen oder fremden Geist. Nein, er sagt, ich gebe euch einen allos Beistand, einen anderen Beistand, einen weiteren zusätzlichen, einen, der von der Art meiner Person und meines Vaters ist. Dieser zusätzliche Beistand, den ich euch gebe, den ich euch von meinem Vater schicken werde, er ist genauso wie mein Vater und wie ich. Also er wird euch nicht fremd sein. Er hat das gleiche Wesen, die gleiche Art. Ein anderer Parakletos, wie stark. Dieser Heilige Geist ist in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seiner Art, ist er wie der Vater und wie der Sohn. Da kommt nichts Fremdes in unser Leben. Wie grandios. Jesus sagt, ein anderer Beistand. Das griechische Wort ist Parakletos. Der Para daneben, Kletos, an die Seite gerufene, der uns beisteht, der uns hilft. Und die Schrift sagt ja eindeutig, dieser Heilige Geist, er wird euch leiten durch den Alltag. Er wird euch das Wort Gottes offenbaren. Denn Und er sagt, er ist euer Tröster und er ist euer Lehrer und er ist euer Helfer. Ach, mach doch mal ein persönliches, privates Studium über all die Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Und Jesus sagt, diesen anderen Beistand, der so ist wie mein Vater und ich, also diesen zusätzlichen Beistand, ich bin bei euch, der Vater ist bei euch. Aber er sagt, dieser Heilige Geist als dritte Person der Dreieinigkeit, die dritte Person Gottes, der wird zu euch kommen und der wird Menno in euch wohnen. Und er sagt in Vers 17, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Also er sagt, den die Welt, das griechische Wort ist Kosmos. Das heißt, Menschen, die in diesem Weltsystem leben, die außerhalb einer Beziehung mit Jesus leben, die außerhalb des Königreiches Gottes leben, also gottlos, los von Gott leben. Er sagt, die können diesen Geist nicht empfangen. Das heißt, wer ohne Jesus ist, kann dieses lebendige, durststillende, hungerstillende in deinem Leben nicht füllen. Und Jesus sagt, den Geist der Wahrheit, den die Welt, dieses Weltsystem, Menschen ohne Gott nicht empfangen können, weil sie ihn nicht sieht und ihn auch nicht kennt. Also die Welt, die ohne Jesus lebt, Menschen, die losgelöst von Gott leben, er sagt, sie können ihn nicht sehen, sie können ihn nicht wahrnehmen und sie kennen ihn auch nicht. Aber er sagt seinen Jüngern, ihr kennt ihn. Sie haben ihn ja kennengelernt während des Dienstes von Jesus. Es war ja nicht nur so, dass Jesus sagt, der Vater, der in mir tut diese Werke, sondern er sagt ja auch in Apostelgeschichte 10, da schreibt der Lukas, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes umherzog und er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und er heilte und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren, weil Gott mit ihm war. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr aber kennt ihn, die Welt kennt ihn nicht, weil sie ihn auch nicht sieht. Ihr kennt ihn, ihr habt doch die Auswirkungen gesehen, während ihr 3,5 Jahre mit mir unterwegs wart. Er bleibt, da ist wieder Menno, er wohnt, bei uns steht, er bleibt, er wohnt bei euch und er wird in euch sein. Beachte, er wird in euch sein. Als die Jünger unterwegs waren mit Jesus in diesen 3,5 Jahren, war der Heilige Geist noch nicht in ihnen, weil Pfingsten war noch nicht gekommen. Als aber der Tag der Pfingsten kam, und nächstes Wochenende haben wir Pfingsten, da zog der Heilige Geist in den Gläubigen ein. Wie stark! Ihr kennt ihn, er bleibt, also er wohnt bei euch und er wird in euch sein. Welch starke Aussagen. Also dieser Heilige Geist in dir und in mir, dem Glaubenden, der ist das lebendige Wasser. Du kannst also sagen, lass mich noch eine zusätzliche Erklärung machen. Es ist ja so, dass Jesus sagte, wenn ich dann zum Vater gehe und verherrlicht werde, er sagt, dann werde ich wiederkommen und mein Vater und ich, wir werden dann Wohnung bei euch machen. Du sagst, wie ist das möglich? Er ist im Himmel und er ist hier. Das ist eben, weil er allgegenwärtig ist. Er kann das, er ist allgegenwärtig. Du sagst, das kann ich mit der Vernunft nicht begreifen. Da streikt mein Verstand. Das ist ja ganz klar, wenn du Gott mit deinem Verstand, mit deiner Vernunft begreifen wolltest, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er irgendein Ding, das du erklären kannst. Aber er ist allgegenwärtig. Und Jesus sagt, wenn ich dann verherrlicht bin, dann wird mein Vater kommen und ich, und wir werden Wohnung in euch machen. Wäre nochmal sicherlich ein interessantes Extra-Thema. Wir werden in euch Wohnung machen. Aber er sagt, ich werde euch, wie ich es auch las, diesen anderen, diesen weiteren zusätzlichen Parakletus schicken. Der wird auch noch kommen, in euch Wohnung machen. Im Grunde könnten wir das auf eine einfache Formel bringen. In deinem Bauch transportierst du Gott. Weil es heißt, dass es in unserem Bauch ist, aus dessen Bauch werden Ströme fließen. Dort kommt der Geist hinein. Wenn wir in die Schrift hineinschauen, dann stellen wir fest, dass wir ja Wesen aus Geist, Seele und Körper sind. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5,23, dass unser Geist und unsere Seele und unser Körper auf den Tag, auf das Erscheinen Jesu Christi hin bewahrt werden. wenn wir allgemein in dieser Welt über Geist sprechen, dann meinen Menschen meistens ein Genie. Er war eine Person von großem Geist, also wir meinen ein großes Genie. Aber wenn die Bibel von Geist spricht, dann spricht sie von unserer wahren Persönlichkeit. Und unser Geist hat nichts mit Genie. Genie fällt in den Bereich der Seele. Aber die Schrift sagt zum Beispiel, wenn jemand im Geist getauft ist und in einer neuen Sprache rede, dann sagt er, dann rede ich nicht mit meiner Vernunft, sondern wenn in einer Sprache, wenn ich da rede, dann redet mein Geist zu Gott. Oder es steht geschrieben, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, nicht unserem Genie. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und Prediger 12 sagt, wenn wir dann sterben, von dieser Erde gehen, dann zieht der Geist aus unserem Körper aus und unser Geist und unsere Seele gehen zu Gott, die, von wo sie auch hergekommen sind. Nur das als zusätzliche Erklärung so. Also der Heilige Geist als Person, als lebendige Quelle, als lebendiges Wasser, zieht in unser Leben ein. Da werden wir am kommenden Sonntag sicherlich noch mal reinschauen. Und dieser Heilige Geist ist in dir und in mir, dem Glaubenden, die lebendige Quelle, eine ständige lebendige Quelle. Eine Quelle nicht nur, an der ich mich tagtäglich in der Gegenwart Gottes, ich spreche mal ein bisschen fromm, satt trinken und satt essen kann, ein erfülltes Leben empfangen und genießen kann, sondern es ist eine Quelle, die so stark will, dass sie raus will, dass sie aus uns heraussprudelt und in unser Umfeld gelangen möchte. Diese Quelle in uns, dieser Heilige Geist in uns, dieser Heilige Geist bewirkt die Dinge in uns, die Jesus in der Erlösung geschaffen hat. Der Heilige Geist, also ich sagte bereits, Jesus, der Vater und der Sohn wohnen in uns. Der Heilige Geist in uns setzt frei, was Jesus in seinem Erlösungswerk für uns erworben hat. Die Bibel sagt, er verwandelt uns. Sie nennt es Metamorphose. Ich sage immer, von einer hässlichen Raupe verwandelt werden in einen schönen Schmetterling, obwohl manche Leute die hässlichen Raupen ja auch schön finden. Aber so ist es, von einer Raupe verwandelt werden, Metamorphose. Und dieser Heilige Geist bewirkt auch Verwandlung der Gedanken in uns, wenn wir das nun mal zulassen. Dieser Heilige Geist offenbart uns den Vater. Vielleicht hast du, so wie ich selbst auch, niemals echte Vaterliebe kennengelernt, väterliche Zuneigung. Aber dieser Heilige Geist zeigt uns, wie dieser Vater im Himmel ist. Ich habe in den ersten Jahren meines Gläubigseins, ich sagte es schon mal, immer nur Jesus angebetet, weil mit dem Vater hatte ich es nicht so. Aber eines Tages entdeckte ich in der Bibel, dass Paulus so ein vertrautes Verhältnis mit dem himmlischen Vater hat. So fing ich mich an, damit zu befassen. Und der Heilige Geist offenbarte mir, dieser himmlische Vater ist anders als dein irdischer Vater. Dieser himmlische Vater ist liebevoll und sanftmütig. Er ist der, von dem alle Vaterschaft ausgeht, an dem alle Väter sich orientieren können und leben können und wirklich Vater sein, Vaterschaft in diese Welt, in ihre Familien und Häuser und die Gesellschaft hinein transportieren können. In uns lebt der Vater und der Heilige Geist offenbart uns den Vater. Und der Heilige Geist verwandelt uns in das Bild Jesu. Die Bibel sagt, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Das macht der Heilige Geist in uns. Diese drei sind ständig in uns am Werk. Wie wunderbar, wie herrlich und wie stark. Diese lebendige Quelle in dir, sie gibt dir Frieden. Frieden für deine Seele, Frieden für dein Denken, für deine Gefühle. In deinen Gefühlen, dass du endlich auch in deinen Gefühlen heil werden kannst und zur Ruhe kommen kannst. Sie kommt in deinen Willen rein, dass da nicht immer ein Durcheinander und Tohuwabohu ist. Der Heilige Geist sagt, darf ich dir helfen, auch deine Gedanken und deinen Willen zu ordnen, deine Gefühle heilen? Sie stillen deinen Hunger und Durst. Diese Quelle stillt deinen Hunger und Durst nach Leben. Endlich kommst du zur Ruhe. Und endlich erhältst du Antwort. Woher komme ich? Wofür lebe ich? Wozu lebe ich in dieser Welt? Und wohin gehe ich einmal? Wenn diese lebendige Quelle, der Heilige Geist in dir ist, offenbart er dir, wo du herkommst. Er offenbart dir auch im Einklang mit dem Wort Gottes, warum du lebst, wofür du in dieser Welt bist. Aber auch, dass du eine wunderbare, herrliche Hoffnung hast, wenn du Christus in deinem Leben hast. Eine wunderbare Hoffnung auf die Ewigkeit. Du und ich, die wir Christus kennen, wissen, wo wir hingehen. Wir Glaubenden, du und ich, ich bleibe wieder bei dem frommen Wort. Wir haben getrunken, unser Durst ist gestillt. Wir haben Jesus kennengelernt, wir haben den Vater kennengelernt. Vielleicht bist du auch auf dem Weg, den Vater kennenzulernen. Aber ich will dir sagen, hab keine Angst vor dem himmlischen Vater. Er ist nicht wie dein Vater oder deine Mutter. Er ist voller Güte, voller Liebe. Und bei ihm ist ständig Harmonie und Frieden. Und er ist frei von jeder Anklage. Römer 8 sagt uns, dass Gott niemals seine Kinder anklagen wird, weil Jesus alle Strafe, die der Anklage wert waren gegenüber unserer Person, deiner und meiner Person, all diese Anklagen und Strafen, die wir eigentlich verdient hätten, die hat Jesus auf sich genommen. Gott sagt, wegen meines Sohnes bist du frei von aller Anklage, hab keine Angst, ich, Gott, bin für dich. Wie stark. Du und ich, wir haben also getrunken. Unser Durst ist gestillt. Aber dieses lebendige Wasserangebot Gottes gilt nicht nur dir und mir, es gilt allen Menschen auf dem gesamten Globus. In Jesaja 55, Vers 1 ruft Gott buchstäblich in die Nationen hinein. Er ruft es laut auch über seinen Propheten. Er sagt, auf, ihr Durstigen, alle. Und er sagt, geht nicht näher, sagt Israel. Nein, er ruft es in die Völker hinaus, in die ganzen Nationen dieser Welt. Auf, alle, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Kommt, ich habe Erfrischung für euch. Kommt, ich habe Leben für euch. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, es ist umsonst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft ohne Kaufpreis. Ich mache euch dieses lebendige Wasser, dieses Stillen des Hungers und Durstes eurer Seele und nach Leben, nach echtem Leben. Ich mache es euch als Geschenk, als Dorian. Du kriegst es geschenkt, gratis. Du musst nur kommen. Gott sagt, komm zu mir und du kriegst es. Du musst mich nur bitten und ich gebe es dir. Er sagt, kommt alle, die ihr durstig seid. Alle kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Du kannst mit leerem Portemonnaie zu Gott kommen. Du kannst einkaufen in Gottes herrlichem, ich sage mal, Supermarkt. Du kannst deinen Einkaufswagen überfließend vollfüllen. Und dann gehst du zur himmlischen Kasse. Und dann kriegst du von der Kassiererin und dem Kassierer gesagt, gehen Sie durch, alles bezahlt. Alles, was du brauchst für dein Leben, für dein geistliches Leben, auch für dein seelisches Leben, aber auch selbst hinein in die natürliche Versorgung, hat Gott versprochen, ich werde für dich da sein. Das bekommst du bei ihm. Kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis. Ich gebe es euch als Dorian, als Geschenk. Jesaja 55, Vers 1. Lauter kann Gott es nicht rufen. Lauter kann es nicht geschehen. Er hat es in die Völker hineingerufen. Er hat es zu dir gerufen. Er hat es zu mir gerufen. Ich bin einmal seinem Ruf gefolgt. Wie kommt dieses Wasser jetzt zu unseren Mitmenschen? Gott sagt, wir müssen es ihnen sagen. Wir müssen ihnen sagen, Jesus allein stillt deinen Durst. Also durch Jesus haben wir Zugang zu dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist ja der, der unseren Durst stillt, dieses lebendige Wasser. Gott sagt aber, wie sollen die Menschen um uns herum glauben, wenn es ihnen keiner sagt? Wie sollen sie wissen, dass es da ein lebendiges Wasser für sie gibt, das den Hunger und Durst ihres Lebens stillt? Wie sollen sie es wissen, wenn es ihnen keiner erzählt? Ohne dich und mich verdursten sie, ihre Seelen verschmachten, sie bleiben verloren und sie bleiben ohne Rettung. Deshalb ist es so wichtig, dass du und ich es in unser Umfeld, in unseren Job, an der Uni, in der Nachbarschaft, beim Einkauf, wo immer wir sind. Und ich sagte euch, ich bin im Alltag mit Jesus unterwegs. Ich sage das nicht, um mich zu präsentieren oder darzustellen. Ich sage es dir, um dir ein Beispiel zu geben, dass du im Alter ganz normal mit Menschen über Jesus, über Gott reden kannst und ihnen sagen kannst und zeigen kannst, was er in deinem Leben gemacht hat. Die meisten Leute denken ja, weil ich predige, dass ich irgendwie in einem frommen Elternhaus aufgewachsen bin. Dem ist ja gar nicht so. Ich war ein super gottloser Mensch. Ein absolut gottloser Mensch, ein hoffnungsloser Fall für die Gesellschaft. Aber weißt du, dann kam Jesus in mein Leben. 1971, 72 in dieser Jahreswende, leider habe ich mir das Datum nicht aufgeschrieben, den Tag, an dem ich dort saß und Jesus einlud, Herr meines Lebens zu werden. Aber an diesem Tag kam Frieden in mein Leben. An diesem Tag war die Unruhe meines Lebens vorbei. An diesem Tag, ja, ich nenne es so, wurde der Durst meiner Seele gestillt. Das war so stark, dieses Empfinden in mir, und ich wusste, dass Gott jetzt da ist, dass Jesus da ist, dass ich am nächsten Tag sofort anfing, anderen Menschen von diesem Erleben zu erzählen. Jesus Christus ist real, er lebt und er lebt in mir, und wenn du Christus in deinem Leben hast, lebt er auch in dir. Es ist so wichtig, dass wir das weiter verbreiten, denn die Menschen, Gott sagt, wie sollen sie glauben, wenn es ihnen keiner sagt? Wir können schimpfen in dieser Gesellschaft über Gottlosigkeit, aber du hast kein Recht, überhaupt zu schimpfen über irgendeine Form von Gottlosigkeit, wenn du nicht lebendiges Wasser in dein Umfeld fließen lässt. Denn Gott sagt, es sollen Ströme aus deinem Bauch fließen. Der Heilige Geist möchte in dir aufsteigen und er möchte durch dich sprechen. Er möchte durch dich und mich reagieren. Er möchte dieser Welt wohltun. Er möchte heilen und befreien und er möchte Menschen zum Frieden bringen. Aber wenn du und ich diesem Heiligen Geist, der in uns aufsteigt, als ein Strom, als eine Quelle und sagt, lass mich raus zu den Menschen, wenn wir ihm keine Gelegenheit geben, dann versackt um uns herum die Gesellschaft und dann wird sie gottloser und gottloser. Aber du hast kein Recht, darauf zu schimpfen. Aber wir haben, selbst wenn wir die gute Nachricht von Jesus bringen, auch kein Recht, über unsere Gesellschaft herum zu schimpfen. Lassen wir es anders sagen. Offenbarung 22, Vers 17 erklärt Jesus, wer diese Menschen rufen soll. Ich sagte schon wir, aber ich will es nochmal in dem Text sagen, wie Jesus es sagt. Er sagt, allen Menschen sollen wir es sagen. Jesus erklärt, wer sie rufen soll. Offenbarung 22, 17. Der Geist und die Braut sagen, komm. Jesus sagt, da ist der Heilige Geist, der sagt, komm, er ruft Menschen. Er hat aber keinen Körper, der sichtbar ist. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass wir, die Gläubigen, der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir transportieren Gott in dieser Gesellschaft durch diese Welt. Und dieser Heilige Geist möchte durch uns rufen. Aber die Braut, die Bibel bezeichnet Christen, die Gläubigen, als die Braut Christi, als die Braut Jesu. Diese Braut muss rufen. Und deshalb heißt es hier, der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist in uns begehrt und eifert. Er möchte den Menschen zurufen, komm zu Jesus, komm zum Vater. Er möchte sie rufen, aber er braucht den Mund, die Zunge, die Stimme seiner Braut. Und deshalb, Jesus sagt, meine Braut, rufe zu den Menschen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Ich finde das immer wieder interessant. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Herr Erike, könnte ich mal ein Gespräch haben oder wenn wir uns anders kennen, darf ich mal mit dir sprechen. Herr oder Frau sowieso oder meine Freundin, Bekannte hat mich zu dir geschickt. Ich habe so viele Probleme im Leben, ich weiß nicht ein noch aus. Aber die Person hat gesagt, geh mal zum Herbert Erike, der wird dir sicherlich helfen können. Und interessant ist, dass Leute, sie haben gehört, was Gott in unseren Gottesdiensten tut. Sie haben auch gehört und mitbekommen, was Gott durch mein Leben getan hat. Aber diese Menschen folgen selber nicht Jesus nach. Sie finden gut, was Gott getan hat. Sie glauben irgendwie an Gott. Und sie wissen auch, dass Gott ein Helfer ist. Sie rufen sogar manchmal an, du, ich bin zwar kein Nachfolger Jesu, ich besuche auch keine Gemeinde, aber kannst du für mich beten? Ich brauche gerade Hilfe. Aber sie leben so im Niemandsland. Aber sie sagen oft zu anderen Menschen, du geh mal dorthin. Sie haben es gehört, was Jesus tut. Und sie sagen auch, komm. Und ich sage, schön, Selbst Leute, wenn sie um die Wege wissen, wenn sie darum wissen, dass Jesus die Antwort und die Hilfe ist, selber nicht folgen, selber nicht hingehen, aber anderen sagen, du, komm mal dorthin, geh mal in die Gemeinde, geh mal dorthin, ruf mal dort an, dann ist das gut. Jesus sagt, wer immer es hört, der soll sagen, komm. Und wen dürstet, der komme. Da bin ich wieder bei dem Punkt, hast du Durst? Wenn du Durst hast, wenn du sagst, ich möchte nicht so weiterleben wie bisher, ich möchte nicht irgendwie geistlich, seelisch immer so am Limit hinkrebsen, ich möchte erfüllt sein von einem Leben aus Gott. Ich weiß, du kannst es dir, wenn du Jesus nicht kennst, nicht vorstellen. Aber um dieses zu erleben, musst du Jesus in dein Leben einladen. Er muss der Herr deines Lebens werden. Und dann wirst du von Neuem geboren. Wir haben in den vergangenen Wochen darüber gesprochen. Wiedergeburt, was ist das? Hör es dir nochmal an. Wir haben über diese Dinge gesprochen. Wenn du Jesus einlädst, wirst du von Neuem geboren. Auf einmal verstehst und erkennst du die Dinge Gottes. Wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da steht wieder Dorian. Dieses Geschenk, er nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. Es kostet dich nichts. Pack deinen Einkaufswagen voll. Pack in den himmlischen Einkaufswagen voll und genieße und fange an, ein Leben zu genießen mit unserem wunderbaren Jesus Christus, mit unserem wunderbaren Vater im Himmel, aber auch mit unserem wunderbaren Parakletos, dem Beistand, dem Heiligen Geist in unserem Leben, der in dir quillt und fließt. Das heißt, der in dir wohnt, der Heilige Geist, seine Kraft, sie fließt durch deinen Körper, durch deine Seele. Diese Kraft erfrischt deinen Geist. Dieses kannst du nur erleben, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Außerhalb von Jesus können wir das nicht erleben. So herrlich, was Gott uns geschenkt hat. Ich lade dich ein, heute diesen Jesus einzuladen in dein Leben. Ich würde gerne wieder auch ein Gebet mit dir sprechen, dir einfach helfen, zu diesem Jesus zu kommen. Du kannst es gerne mitsprechen, das steht dir frei. Niemand ist hier genötigt, irgendetwas zu tun. Aber für die, die sagen, ich würde gerne auch dieses lebendige Wasser haben wollen. Ich würde auch gerne, dass in meinem Leben die Dinge verändert werden, dass der Hunger und Durst meiner Seele gestillt werden. Ich wünsche mir das auch so sehr. Dann kannst du jetzt mit mir beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir. Ich muss nicht mehr länger hungrig und durstig durch diese Welt laufen. Ich will das auch nicht mehr. Deshalb lade ich dich in mein Leben ein. Ich übergebe dir mein Leben. Von heute an sollst du mein Herr sein. Von heute an folge ich dir nach. Ich danke dir, dass ich jetzt Christ bin, ein Kind Gottes bin. Du sagst, wer dich aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Ich bitte dich, gib mir einen neuen Geist. Und ich bitte dich, gib mir deinen Heiligen Geist. Ich möchte auch diese lebendige Quelle, diese göttliche Lebensquelle in mir haben. Gib mir lebendiges Wasser, Herr. Danke. Jeder, der bittet, empfängt. Ich empfange es jetzt. Für mich. Danke, dass du es mir jetzt gegeben hast. Und danke, dass der Hunger und Durst in meinem Leben gestillt wird. Amen. Wenn du mehr wissen möchtest oder auch vielleicht dich einfach ja, so ein bisschen studienmäßig informieren möchtest, was geschieht oder was passiert, wenn wir gläubig geworden sind. Wir haben einen Glaubensgrundkurs, der heißt Start in ein neues Leben. Gerne kannst du uns eine E-Mail schreiben Und wir schicken dir diesen Kurs zu, sodass du dort einfach nachschauen kannst. Er ist in einer einfachen, sehr angenehmen Form dargestellt. Und es wird dir gefallen. Du wirst merken, wenn du darin arbeitest, es wird dir gut tun. Es ist total unkompliziert. Aber es wird dir zeigen, was bedeutet Glaube an Gott, was ist Wiedergeburt und also verschiedene Dinge, die grundlegend sind. Schau es dir einfach an. Bestell einfach bei uns diesen Kurs Start in ein neues Leben. Ich möchte aber auch für die beten, die krank sind. Ich habe auch wieder E-Mails bekommen, wo Leute um Gebetshilfe bitten, denen es nicht so gut geht. Und ich bete jetzt für euch. Du musst wissen, wenn du Christ bist, dann ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist nicht nur bei dir, sie sind in dir. Sie sind dort anwesend. Wenn du bisher kein Christ bist, dann ist Gott trotzdem für dich. Und dann bitte ihn trotzdem um Heilung. Und ich bete jetzt einfach für Heilung für dich. Ich bete, Vater, für die, die jetzt zuhören oder zuschauen, ich bete, Vater, für ihre Heilung. Das sind Kranke und ich spreche über dir Gesundheit aus. Ich bete für alle die, Herr, die infiziert sind von diesem Coronavirus. Ich bete, dass dieser Virus in ihren Körpern jetzt abstirbt. Vater, töte ihn ab. Ich komme zu dir, dem Allmächtigen, und sage, Herr, töte diesen Virus ab. Und ich bete, Herr, schaff ihn auch aus unserer Welt. Er kommt nicht von dir. Du hast den Coronavirus nicht geschickt. Und wir beten, Herr, entsorge ihn. Schaff ihn fort. Und ich spreche Gesundheit aus über die Menschen, für die, die an ihrem Herzen krank sind, die in ihrer Seele krank sind. Und wenn du Krankheit hast am Körper oder Seele, leg deine Hand auf deine kranke Körperstelle. Wenn du am ganzen Körper krank bist, leg deine Hand auf deinen Kopf. Wenn dein Herz, deine Seele krank ist, leg deine Hand einfach auf dein Herz. Und ich bete, Herr, dass du all diese lieben Menschen gerade jetzt anrührst. Und ich bete, dass du ihnen begegnest als der Herr, ihr Arzt. Denn du sagst, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich gesund macht. So segne ich euch mit Gesundheit in dem Namen Jesus. Amen. Sei ermutigt. Gott ist für dich. Er ist auf deiner Seite. Ein Hinweis noch für unsere Kollekten und Spenden. Gleich am Schluss dieser Botschaft und der Ausführungen, da kommt nochmal ein Blog, da ist unsere Kontonummer drauf. Du kannst deine Kollekte gerne dorthin überweisen oder auch spenden. Es ist gut, dass du spendest weiter, weil auch die Kosten für unsere Versammlungsstätten laufen natürlich weiter. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber es ist wichtig, dass du dein eigenes Haus unterstützt. Also manchmal sind Leute da, sie unterstützen alles Mögliche, jede Missionsgesellschaft, aber sie unterstützen nicht das eigene Haus. Und die Bibel sagt, du sollst immer zuerst dein eigenes Haus unterstützen. Das Haus, in dem du das Wort Gottes gelehrt bekommst, in dem Haus, wo du zu Hause bist. Und die Bibel sagt, da ist deine vorrangige Priorität, auch deine Kollekten und Spenden hinzugeben. Nur einfach mal so Erinnerung, vielleicht hast du das bisher auch nicht gewusst, es soll auch keine Anklage oder dergleichen sein. Aber die Bibel sagt, versorge immer zuerst dein eigenes Haus, zu dem du gehörst. Das ist also ganz wichtig. Für die kleinen Gottesdienste werden wir oder stellen wir einen Korb auf. Wir reichen also keinen Kollektenkorb rum. Er steht dann vorne und da kannst du, wenn du einen kleinen Gottesdienst besuchst, kannst du die Kollekte auch einfach dort einwerfen. Wenn du Fragen hast, egal welche Art, schreib uns einfach eine E-Mail. Wir sind gerne jederzeit für dich da. Unsere Leitungsältestenteams, Mitarbeiter, wir stehen hinter euch. Du musst wissen, auch wenn wir uns nicht immer persönlich sehen können oder schon lange nicht persönlich gesehen haben, wir sind trotzdem eine Familie. Wir stehen zusammen. Die Tage sagt jemand, ich bin so froh, wir haben uns Wochen nicht gesehen, aber weißt du, wie froh ich bin, dass ich zu dieser Familie, zur Citykirche Darmstadt gehört. Ihr seid meine Familie, schrieb mir jemand. Ihr seid meine Familie, ich bin so froh. Am kommenden Sonntag feiern wir Pfingsten. Am Pfingstsonntag werde ich unter anderem darüber sprechen, was ist Pfingsten, was geschah Pfingsten, wie empfängt der Durstige dieses lebendige Wasser. Ich habe das schon kurz angeschnitten, Aber wie kommt dieses lebendige Wasser in einen Menschen hinein? Das heißt, wie kommt der Heilige Geist in den Körper eines Menschen? Wie macht er das, dass er da reinkommt? Welche Auswirkungen, welchen Sinn und Nutzen hat das überhaupt für dich und für mich? Du wirst sehen und feststellen, wie einfach und praktisch das alles ist. Ich freue mich auf unser Treffen am Pfingstsonntag. Ich wünsche dir ein starkes Wochenende, eine kraftvolle Woche und wie gesagt, bis zum nächsten Sonntag, Pfingstsonntag. Gott ist mit uns, er bleibt mit uns, er wird niemals von uns gehen, er ist immer auf unserer Seite. Gott segne euch.